Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres PLC-Podcasts, dem Podcast vom Premium Leaders Club. Und ich, Selina Herr aus dem PLC-Podcast-Team, habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir. Und zwar einen Mann, der nicht nur bekannt ist für seine klaren und schnellen Entscheidungen auf dem Fußballfeld, sondern eben auch wegen seiner politischen Karriere. Ich begrüße heute Bernd Heinemann bei mir.
Einen schönen guten Tag.
Ja, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sport und Politik, darum soll es heute so ein bisschen gehen, aber natürlich auch um Unternehmen und Führungskräfte. Ja, dann aber erstmal trotzdem die Frage an Sie: Für welche berufliche Karriere schlägt denn Ihr Herz rückblickend ein bisschen schneller? Was vermissen Sie denn mehr, die Trillerpfeife oder den Aktenkoffer?
Das ist eine sehr gute Frage. Es hängt ja das eine doch mit dem anderen zusammen, weil immer Entscheidungen zu treffen sind. Aber ich bin nicht nur gerne Schiedsrichter gewesen, sondern bin es auch heute noch. Ich pfeife noch viele Promi- und Abschiedsspiele und fühle mich natürlich auf dem Platz wohl. Aber jetzt ist es natürlich wie ein Klassentreffen, nicht mehr hartes Bundesliga-Brot, sondern mehr Spaß. Und das macht auch den Zuschauern Spaß. Denn Entscheidungen zu treffen, das war schon immer meine Sache. Ich sage immer, ich entscheide gern. Ich entscheide gern und schnell. Ich entscheide gern schnell und richtig, und das hat mir also immer im Leben auch weitergeholfen.
Das ist wirklich Wahnsinn, weil ich mir manchmal morgens den Kopf darüber zerbreche, was ich denn anziehen soll, was ich denn frühstücken soll. Also von schnellen Entscheidungen kann ich da jetzt nicht so sprechen. War das schon immer so Ihr Ding? Wussten Sie das von Kind auf an, von Jugend an, dass Sie gute Entscheidungen schnell treffen können, dass Sie einen klaren Kopf behalten, auch in teilweise hitzigen Situationen?
Ja, man wächst ja überall rein. Man wird also nicht als Bundeskanzler, als Bundesliga-Schiedsrichter geboren, sondern man entwickelt sich ja. Und so war es bei mir auch. Also ich bin ja noch der Straßenfußballer gewesen. Wir haben auf dem Spielplatz auf Bänken, das waren unsere Tore gespielt. Und ich durfte dann auch in einen Fußballverein eintreten. Und wie es eben so ist, wenn du viele, viele Zeit auf dem Sportplatz verbringst, gab es damals schon keine Schiedsrichter. Und weil man immer da war, hat man gesagt, du pfeif doch mal ein Spiel. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich so mein Ding, schnelle Entscheidung. Und wenn es geht, natürlich richtige Entscheidung. Und da lernt man auch, weil ist egal, welche Entscheidung man trifft, einer ist immer pro und der andere ist immer contra. Also beide Mannschaften oder andere Parteien geben nicht synonym Beifall. Deshalb war das für mich auch eine Herausforderung zu bestehen.
Ist das auch eine der Eigenschaften aus Ihrer sportlichen Karriere, die Ihnen auch im politischen Leben weitergeholfen haben? So mit zwei Fronten klarzukommen beispielsweise auch?
Ja, das ist immer die Frage, was ist der Unterschied zwischen Fußballschiedsrichter und Politik? Es gibt natürlich Parallelen, es gibt überall Fouls, es gibt überall mal eine gelbe Karte. Aber Fakt ist natürlich eins, beim Fußball, und ich bin ja selber noch aktiver Fußballer, kannst du allein nichts ausrichten. Und das ist in der Politik auch so, wenn jemand sagt, ich mache das und das, brauchst du immer Unterstützer, brauchst du immer Helfer. Und das ist ja auch das Entscheidende, dass man sich Mitstreiter sucht und dass man dann seine Sache so durchbringt. Aber es ist eben ein schwieriges Feld. Und ich sage immer, früher auf dem Sportplatz habe ich entschieden, habe die Richtung angezeigt, dann ging es weiter. Aber in der Politik ist das wirklich ein zäher Prozess. Denken Sie nur ganz einfach mal, wenn jemand eine Autobahn oder wenn ein Bundesland eine Autobahn bauen will, dann dauert das 10, 20, 25 Jahre. Und das ist eben der große Unterschied zwischen Sport und Politik. In der Politik dauert alles zu lange.
Jetzt ist es ja auch so, dass Sie auch auf Bühnen stehen, um Unternehmern, Unternehmerinnen und Führungskräften so ein bisschen, um die zu coachen, um denen ihre Lebenslearnings weiterzugeben. Wie helfen Sie oder wie motivieren Sie denn diese Leute, in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren? Was raten Sie denen?
Ja, das ist eigentlich das Thema, schnelle Entscheidung, richtige Entscheidung. und Leute mitnehmen. Und das ist so ein profaner Satz, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Also man kann als Führungskraft nicht nur autoritär sein, sondern man muss die Leute, die Menschen auch mitnehmen. Das war bei mir auf dem Fußballfeld auch so. Man kann nicht nur der Diktator oder der gelbe oder rote Kartenvergeber sein, sondern man muss sich Verbündete suchen. Das kann der Mannschaftskapitän sein, das kann auch ein anderer Spieler sein. Und so ist es auch im Unternehmen, dass nicht immer nur die Führungskraft manchmal entscheidet, sondern auch einige Leute im Team. Und das muss man erkennen und eben diese Leute für seine Entscheidung mitnehmen.
Was wird Ihnen immer wieder so gespiegelt bei Ihren Auftritten vielleicht auch oder bei den Beratungsgesprächen, die Sie haben? Was sind so die Herausforderungen aktuell, die Führungskräfte ja bewältigen müssen?
Ja, aktuell wissen Sie ja selber, dass zurzeit auf dem Arbeitsmarkt sehr große Bewegungen sind. Es gibt einen Fachkräftemangel und da ist es besonders herausfordernd, dass eben die Führungskräfte nicht nur führen, sondern sich auch um ihr Team kümmern. Und dass man auch, das klingt zwar blöde, eine familiäre Atmosphäre schafft, dass alle Mitarbeiter gern in die Firma kommen, dass sie gern für das Unternehmen tätig sind und nicht nur auf den Lohnzettel gucken, sondern es gibt auch mehrere Komponenten, dass man als Team aktiv und erfolgreich ist. Und das versuche ich auch rüberzubringen.
Ich habe letztens in einem anderen Podcast von einem Unternehmer ein Statement gehört. Da sagte er, es ist in dieser Zeit so, dass die Mitarbeitenden immer das Gefühl haben, sie arbeiten für den Unternehmer, damit der ein besseres Leben hat und der seine Ziele und Visionen leben kann. Und dieser Mensch, der Podcaster, der hat gesagt, es müsste aber eigentlich anders sein. Eigentlich müsste das Unternehmen da sein, um die Visionen und die Ziele der Mitarbeitenden möglich zu machen. Also, dass quasi die Mitarbeitenden morgens zur Arbeit gehen, weil sie denken, ey, ich gehe hier hin, weil ich meine Ziele dadurch erreichen kann, weil ich mir meine Lebensträume vielleicht ermöglichen kann. Also, das ist quasi ja so ein bisschen, dass man auch das Mindset einer ganzen Unternehmenskultur mal verändert. Also, dass das Unternehmen nicht quasi da ist, um den Unternehmer nach vorne zu bringen, sondern um alle, das ganze Team, quasi, ja, glücklich zu machen, um da den Lebensinhalt auch zu füllen. Wie sehen Sie das? Ich fand das eine ganz spannende Perspektive.
Ja, das habe ich ja versucht anzudeuten, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Man kann nicht nur als Unternehmer Ziele durchsetzen, sondern man muss sein Team mitnehmen. Und wir wissen ja, dass ein Unternehmer eine große Verantwortung trägt, nicht nur für sich und sondern auch für die Mitarbeiter. Und wir haben ja zurzeit aktuell das große Problem bei VW, wo man sagt, Managementfehler kosten vielleicht Zehntausende Arbeitsplätze. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn man sich abkoppelt von der Belegschaft, von den Mitarbeitenden, dass man also sie nicht mitnimmt, auch mit neuen Zielen. Und das neue Ziel bei VW hieß ja Elektromobilität und natürlich auch Kostenmanagement. Und das ist natürlich auch wichtig. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ich komme zur Arbeit, weil ich arbeiten muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Natürlich wird ein Unternehmer, der das volle Risiko trägt, immer etwas mehr verdienen als ein in Anführungsstrichen normaler Arbeiter. Aber das Team als solches, als betriebliches Team, denken Sie besonders an den Mittelstand, wo nur 5 oder vielleicht 30 Mitarbeiter sind. Da muss man noch mehr auf die Mitarbeiter eingehen als in solchen Weltkonzernen. Aber wie gesagt, das ist immer ein Geben und ein Nehmen, ein Miteinander. Und das Wichtigste ist die Kommunikation. Und das versuche ich auch in meinen Vorträgen rüberzubringen. Kommunikation ist wichtig. Und nicht nur die Kommunikation über Mails, sondern auch der persönliche Kontakt. Und das, denke ich, ist der Schlüssel auch zum Erfolg.
In Verbindung zu bleiben mit den eigenen Leuten ist ja nicht immer ganz so einfach, wenn auch mehrere Generationen aufeinandertreffen. Es ist häufig noch so, dass oben an der Spitze doch noch die etwas ältere Generation dann sitzt. Unten kommen dann aber die neuen Mitarbeitenden nach, die eine ganz andere Vorstellung haben von der Work-Life-Balance zum Beispiel. Da möchte ich jetzt nur mal dieses, ich sag mal schon fast leidige Thema ansprechen, Gen Z gegen den Rest der Welt. Also Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man einfach wirklich, wenn Babyboomer auf einen Menschen trifft, der 2000 geboren ist, der eine ganz andere Vorstellung hat vom Leben und vom Arbeiten. Wie würden Sie das sehen? Wie bekommt man das hin, trotzdem ja, die Verbindung nicht abbrechen zu lassen und auch aufeinander einzugehen?
Es ist natürlich so, dass man eine Erfahrung hat. Und je größer der Betrieb ist, die Firma, der Konzern, je mehr Erfahrung braucht man ja, weil man viele Branchen, Bereiche unter einen Hut bringen muss. Aber Fakt ist natürlich eins, was Sie angesprochen haben, Work-Life-Balance, das ist auch so ein Wort. Ich gehe nicht zur Arbeit und sage, bedanke dich bei mir, dass ich zur Arbeit gehen kann, sondern die Einstellung überhaupt zum Leben. Die Arbeit gehört zum Leben, aber das muss auch ausbalanciert sein. Aber es kann nicht sein, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, ich möchte 60 Tage Urlaub haben, 60.000 Euro sofort verdienen, wenn ich mein Studium fertig habe. Und ich möchte ja nur 3 Tage Arbeit und vielleicht 1 Tag Homeoffice. Also irgendwo muss es auch zusammenpassen. Und das ist auch das Schwierige, rüberzubringen von den Führungskräften, das nochmal, was ich gesagt habe, ein Geben und ein Nehmen. Du arbeitest nicht nur für mich, damit ich als Unternehmer reich werde, sondern du arbeitest auch für dich. Und deshalb muss die Einstellung auch passen. Und ich denke, das ist eine ganz schwierige Situation, die wir im Moment haben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weil es natürlich diese jungen Leute immer erlebt haben, dass es den Eltern gut geht, dass man sich auch was leisten kann, aber dass man auch dafür was leisten muss. Und das ist der Punkt, rüberzubringen. Ich kann mir etwas leisten, wenn ich auch etwas leiste für das Unternehmen und für mich.
Jetzt ist es ja so, dass auf einem Fußballfeld und auch in der Politik irgendwie, da gibt es Regeln, an die man sich da halten muss. Ansonsten gibt es eine gelbe oder eine rote Karte. Jetzt ist es so, dass in einem Unternehmen heutzutage vielleicht auch mehr Freiheiten gefordert werden, auch von den jüngeren Generationen. Es soll alles ein bisschen lockerer werden, die Hierarchien werden aufgebrochen. Sind Sie denn eher so ein Fan eben von, nee, klare Regeln, gelbe Karte, rote Karte auswechseln, oder braucht es auch ein bisschen die Lockerung und die Freiheit und das Aufbrechen von alten Strukturen?
Es ist immer ein Prozess einer Modernisierung. Denken Sie an die Nachkriegsjahre, da waren andere Verhältnisse als heute, auch in den Firmen, in den Betrieben. Und man muss das auch von Fall zu Fall sehen. Also ein Dachdecker oder ein Installateur kann kein Homeoffice machen. Also es gibt immer Bereiche, wo man sagt, das geht einfach nicht. Natürlich im Büro und Routinearbeiten, ob in der Sparkasse, in der Bank oder in der Verwaltung, in der Krankenkasse, kann man natürlich andere Wege finden. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Arbeitsbereiche, wo das einfach nicht geht. Natürlich geht eine 4 Tage Arbeitswoche auch beim Dachdecker. Aber wie gesagt, das generell über alle Branchen zu legen, das halte ich für schwierig. Man sollte das diskutieren. Man sollte das auch mit den Unternehmen diskutieren. Und es gibt auch schon Ansätze, aber als Forderung das zu stellen, das halte ich etwas für vermessen.
Ja, wir haben ja schon jetzt hier im Gespräch gehört, dass Ihnen auch wirklich Werte wichtig sind, auch im Hinblick auf eine Unternehmensführung. Wir haben hier schon von Augenhöhe gesprochen, von Respekt gegenseitig, von Kommunikation. Was wäre Ihnen denn noch wichtig mitzugeben? Welche Werte könnten, sollten, brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht auch in den nächsten Jahren?
Ja, das ist ein, was ich jetzt sage, ein viel strapaziertes Wort, aber Vertrauen. Vertrauen in die Führungskraft der Mitarbeitenden, Vertrauen der Führungskraft in sein Team. Und ich denke, wenn man das erreicht, dass auch bestimmte Entscheidungen dann akzeptiert werden, das ging mir ja auf dem Platz auch so. Manche Spieler haben gesagt, heute sagen wir zu Bernd Heinemann nichts. Der hat uns immer anständig gepfiffen. Wenn man also Vertrauen hat, auch die Entscheidung, dann ist das schon ein wichtiger Schritt im Zusammenleben in einer Firma, in einem Betrieb. Und das muss auch wieder aufgebaut werden. Nicht nur, dass man sagt, diese Führungskraft, der wird nur reicher durch uns, das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist falsch. Bei mir war es ja auch so, anfänglich, als ich in der Bundesliga dann eingestiegen bin, nach der Wende, hat man gesagt, wie kommst du mit den Millionären auf dem Platz klar? Und ja, Da habe ich nur gesagt, ich habe noch keinen Millionär gesehen. Die waren alle in kurze Hosen, die hatten keine Rolex um. Und nicht die, oder ich bin das arme Schwein auf dem Platz, was entscheiden muss, sondern die Spieler. Denn die müssen beweisen, dass sie ihre Millionen wert sind. Also wenn man so reingeht mit einer anderen Akzeptanz, mit einer anderen Einstellung und Vertrauen hat, sie vertrauen, die Spieler vertrauen, dass ich richtig das Spiel leite und ich vertraue, dass sie auch meinen Anweisungen folgen. Und das ist genau in einer Firma auch so. Und das muss man aufbauen und das braucht Zeit. Aber wenn die Anerkennung denn da ist, dann läuft es.
Jetzt musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als Sie da aus Ihrer sportlichen oder natürlich auch immer noch Schiedsrichterlaufbahn erzählt haben. Und zwar, dass es ja dann auch nicht immer so ist, dass alle damit fein sind, was Sie so pfeifen. Sie haben ja auch vorhin auch gesagt, es gibt immer eine Partei, die vielleicht nicht ganz so zufrieden ist. Wie gehe ich denn damit um? Weil das passiert natürlich auch mal in einem Unternehmen, dass vielleicht die Mitarbeitenden gar nicht cool sind mit der Entscheidung von der Führungskraft und sich denken, was macht denn der oder was macht denn die schon wieder da oben? Wie kann man sich dagegen wappnen? Sollte man da einfach auch klare Haltung beziehen und dazu stehen, was man da entschieden hat, oder trotzdem auch wieder in die Kommunikation gehen?
Auf jeden Fall steht eine Entscheidung. Und in die Kommunikation gehen, auch schon vorher. Und ich hatte es ja gesagt, nicht nur der Mannschaftskapitän ist der Chef der Mannschaft, sondern es gibt ja auch immer Leader, die auch ja, das Klima in der Mannschaft, im Team bestimmen. Und deshalb ist es wichtig, dass man bei betrieblichen Entscheidungen auch die anderen mitnimmt, zu denen man Vertrauen hat, die auch einem vertrauen, dass diese Mitarbeitenden, die nicht mit einer Entscheidung einverstanden sind, auch überzeugen, dass es richtig ist. Man kann nicht jede Entscheidung diskutieren. Man kann nicht diskutieren, warum ist der Kaffeeautomat jetzt eine Woche kaputt oder warum funktioniert die Tür nicht. Das sind Kleinigkeiten, aber Grundsatzentscheidung zu einem Unternehmen muss man Vertrauen haben in die Führung des Unternehmens. Und da muss man auch diese Mitarbeitenden mitnehmen, dass sie die anderen davon überzeugen, dass es gar keine andere Entscheidung gab oder geben konnte.
Haben Sie zum Abschluss unserer wirklich schönen Podcast-Folge noch irgendeine Anekdote vom Spielfeldrand? Das interessiert wahrscheinlich die allermeisten. Politik ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, aber da, wo wir uns alle vereinen, das ist dann wahrscheinlich auf dem Fußballfeld. Da sind wir uns alle einig, da sitzen wir alle vorm Fernseher oder stehen am Spielfeldrand. Haben Sie da irgendeine Anekdote, das schönste, das aufregendste Erlebnis, vielleicht auch irgendwas, was Sie so geprägt hat? Ich weiß, dass Sie natürlich EM und WM auch gepfiffen haben mitunter. Waren das so die absoluten Highlights oder ist es vielleicht was ganz anderes auf einem ganz kleinen Platz gewesen? Weiß ich nicht. Haben Sie da noch eine schöne Geschichte?
Ja, da könnte ich jetzt viel erzählen. Das würde noch über eine Stunde dauern. Aber um zu sagen, was Vertrauen ist, ich hatte das erste große internationale Spiel Atletico Madrid gegen Manchester United. Und das war mein erstes großes internationales Spiel. Und Bernd Schuster hatte damals in Atletico gespielt und er kam vor dem Spiel zu mir und hätte gesagt, Landsmann, wenn was ist, sprechen Sie mich an. Und das ist natürlich ja ein spanischer Superstar gewesen. Und da hat man dann schon Vertrauen und da weiß man, wenn irgendwas auf dem Platz ist, der hilft dir. Und das meine ich, dass man, ich hatte ja schon doch als Schiedsrichter einen gewissen Namen, aber einen solchen großen Spiel der Unterstützung zu haben, ich denke, das sagt eigentlich alles immer Zusammenarbeit, Vertrauen und Entscheidungsfindung.
Jetzt habe ich doch noch gerade eine Frage, die sich eben aus dem ergeben hat, was Sie erzählt haben. Und zwar ist es ja auch so, dass wir in den nächsten Jahren auch immer mehr noch ach, nicht eine Generationsvielfalt, sondern eine Diversität an Nationalitäten natürlich auch haben. Durch Migration, durch Zuwanderung, durch ausländische Fachkräfte, die wir teilweise auch brauchen in manchen Branchen. Sie haben ja auf dem Spielfeld auch mit vielen Nationalitäten dann zusammengearbeitet. Teilweise Sie als deutscher Schiedsrichter auf dem Platz mit zwei ausländischen Mannschaften. Ist das etwas, was unmöglich ist, da irgendwie auch eine Einheit zu schaffen? Oder würden Sie sagen, das funktioniert?
Ja, ich erinnere mich auch an ein Spiel, AS Rom gegen Galatasaray Istanbul. Italienisch spreche ich nicht, Türkisch spreche ich nicht. Aber die Sprache des Schiedsrichters ist ja seine Pfeife. Und wie man diese einsetzt, also seine Stimme, wissen die Spieler auch sofort, kurzer Pfiff, alles erledigt, langer, lauter Pfiff, oh, ist rote Gefahr. Das ist das eine. Aber was auch sehr wichtig ist, und das gilt auch für Führungskräfte, ist die Körpersprache. Wie kommuniziere ich mit dem Körper? Auch einen türkischen Spieler, da kann ich nicht sagen, hey, spiel jetzt anständig, sonst schmeiße ich dich runter. Aber wenn ich den angucke, wie Colina mit aufgerissenen Augen und zeige hier die gelbe Karte, dann verstehen die das alles. Also Körpersprache ist für einen Schiedsrichter wichtig, ist natürlich auch für einen Politiker wichtig. Wenn ich am Mikrofon stehe mit hängenden Schultern, dann sagen die Leute, ne, was will der uns vermitteln? Aber wenn ich mich offen hinstelle und noch ein paar kräftige Worte bringe, das ist dann ein Bild, was man auch als Entscheidung rüberbringen kann.
Bernd Heinemann war heute mein Gast im PLC-Podcast in der Kategorie Leaders Learning. Ich bedanke mich wirklich herzlich für dieses tolle, interessante, spannende Gespräch zwischen den Welten, sage ich mal. Politik, Führungskräfte und Sport, alles zusammengebracht in diesem Mann. Vielen, vielen Dank, Bernd Heinemann.
Ich bedanke mich.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt natürlich auch gerne noch in unsere anderen spannenden Folgen hineinhören. Lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify und all den anderen Kanälen da. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.